Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Patientinnen und Patienten, vielen Dank, dass Sie uns wieder Ihre Zeit schenken. Wir haben heute ein neues Thema, eine neue Person, die ich Ihnen gerne heute vorstellen möchte. Zunächst mal viele Grüße aus dem Nierenzentrum. Wir haben ja viele Patienten auch von Ihnen hier in Behandlung und es sind auch froh, wenn wir zukünftig weiter eng zusammenarbeiten können. Heute ist es mir eine besondere Ehre, Professor Dr. Huber vorzustellen, der unser neuer Urologe ab Januar kommenden Jahres hier am Universitätsklinikum Heidelberg tätig sein wird. Professor Huber ist eigentlich ein Heidelberger Gewächs, ist bis circa 2006 in Heidelberg gewesen,
2012, von
bis
2006 bis
2012
2012.
sogar, ist dann nach Dresden gewechselt. Von Dresden hat er sich dann nach Marburg, ist er nach Marburg übergesiedelt und ist dort der Leiter der Urologischen Universitätsklinik. Und es ist uns gelungen, und das ist eine besondere Freude, ihn als Nachfolger von Professor Hohenfellner hier nach Heidelberg zu bekommen. Wir sind persönlich gut bekannt, gut befreundet und für mich ist es eine besondere Ehre, dass Johannes Huber jetzt hier bei uns hier in Heidelberg Anfang Januar mit der Leitung der Urologischen Universitätsklinik beginnt. Johannes, vielleicht willst du dich kurz vorstellen, damit unsere Patienten und unsere Zuweiser einfach noch ein bisschen mehr über dich erfahren.
Ja, wunderbar. Also du hast es ganz, ganz richtig schon gesagt. Der Heidelberger Spirit ist mir wohl bekannt und ich habe tatsächlich sowohl die Fundamente meiner klinischen Ausbildung hier bekommen, habe hier meinen Facharzt gemacht, bin von hier aus auch im Postdoc-Stipendium in die Schweiz gegangen noch und habe auch meine wissenschaftliche Grundorientierung hier schon entwickelt und gefunden, so dass ich mich sehr freue, wieder an den Anfang meiner klinischen Ausbildung zurückkommen zu können. Und was in Dresden tatsächlich eine große Gelegenheit war, dass es ein Zentrum ist, mit einer sehr, sehr hohen operativen Fallzahl, wo ich in den 9 Jahren, die ich da war, auf meinem Weg vom Oberarzt bis zum stellvertretenden Direktor auch wirklich operativ eine extrem hohe Fallzahl auch vom Patienten behandeln konnte. Entsprechend halt weiß der Handwerk, wird davon besser, dass man es häufig tut und
Absolut.
sich dadurch immer wieder verbessern kann. Und das war sicher auch ein Teil meiner Qualifikation, die dann zu der Berufung nach Marburg geführt hat. Und ich habe jetzt fast 3 Jahre die Klinik in Marburg aufbauen dürfen, habe da ein Team entwickelt, das mir natürlich auch ans Herz gewachsen ist. So ein Wechsel ist natürlich nicht immer nur einfach und nicht immer nur schön, aber ein paar Kolleginnen und Kollegen kommen auch mit nach Heidelberg und insgesamt freue ich mich auf die große Aufgabe und auf die große Ehre, hier mit euch zusammen Medizin machen zu dürfen, Wissenschaft machen zu dürfen und das Ganze zum Wohle der Patienten weiterzuentwickeln.
Also wir freuen uns auch, das darf ich ganz ehrlich sagen. Und wir sind natürlich froh, weil wir eine große Schnittmenge zwischen Urologie und Nephrologie haben. Es gibt natürlich Spezifika der Urologie, genauso wie es Spezifika der Nephrologie gibt, aber der Überschneidungsrahmen ist groß. Und die letzten 20 Jahre haben wir ja auch bereits mit einem Vorgänger, noch Vorgänger sozusagen, jetzt demnächst bist du ja dann in Heidelberg, sehr eng und intensiv zusammengearbeitet. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt an unsere zuweisenden Kollegen in unserem Netzwerk Nephrologie. Wir werden weiter sehr eng mit der Urologie zusammenarbeiten. Bitte scheuen Sie nicht, auch Patienten zum Beispiel Nierentumoren mit gutartigen urologischen Erkrankungen hier unserer Urologie mit anzuvertrauen oder wenn Sie auch möchten, gerne über das Nierenzentrum oder die Innere Medizin 10, wie es dann ab Januar 2025 heißen wird. Wir werden diese Patienten selbstverständlich dann auch in die Urologie weiter überweisen. Über kurze Wege, kurze Telefonate können wir den Patienten alles anbieten, was sie tatsächlich dann auch brauchen werden, wenn sie urologisch versorgt werden müssen. Was sind denn so deine Schwerpunkte, Johannes? Und wo willst du dein Erkennungsmerkmal hier in Heidelberg aufbauen und aufsetzen?
Ja, ich denke, es sind zwei Komponenten, die stimmen müssen. Wir brauchen eine gute Basisversorgung urologisch für alle wichtigen urologischen Felder. Das betrifft die gutartige Neubildung der Prostata zum Beispiel. Also wenn man schlecht Wasser lassen kann als Mann, dass man da gut behandelt wird. Die Steinerkrankungen, auch so Spezialgebiete wie Andrologie, also die Männerheilkunde, wo es um ja, Sexualität und Kinderwunsch geht zum Beispiel. Also diese Basis muss stimmen. Das ist extrem wichtig, dass wir ein gutes Fundament haben. Und dazu kommt kommen drei Schwerpunkte, denke ich. Das eine ist Krebsmedizin, also Uro-Onkologie, die Systemtherapie in enger Zusammenarbeit mit dem Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen, dann minimalinvasive Techniken, Stichwort OP-Robotik, ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt, um die Behandlung unserer Patienten weniger invasiv und weniger belastend zu machen, bei gleicher Effektivität, also bei gleichen Heilungschancen und Erfolgschancen. Und das Dritte, was mir auch sehr am Herzen liegt, ist Rekonstruktion. Das ist einerseits wichtig, um von Dingen wie zum Beispiel permanenten Harnleiterschienen wegzukommen, dass man Harnleiter, die verengt sind, nicht nur überbrückt, sondern auch dauerhaft wiederherstellt. Und das Rekonstruktive ist einerseits für die Patienten sehr, sehr wichtig, andererseits für den Operateur auch sehr befriedigend, weil da kann man kreativ sein, da kann man Lösungen suchen für schwierige Probleme und dann operativ auch entsprechend Dinge entwickeln. Und das macht mir besonders Spaß.
Und es wird ja auch die Kinderurologie mit betreffen, die wir dann auch von dir mit versorgt werden.
Ganz genau, so ist der Plan. Wir werden schauen, wie wir vielleicht auch Schnittmengen zusammen mit den Mannheimer Kollegen finden, die ja auch Kinderurologie sehr stark vertreten und werden entsprechend, wie ich anfangs ja schon gemeint habe, versuchen, die Breite des Faches in einer sehr guten Qualität anzubieten und darauf aufbauend eben diese Spezialbereiche weiterzuentwickeln.
Kommen wir nochmal auf die Krebsmedizin zurück. Heidelberg ist ja sozusagen ein Zentrum der Onkologie, national, aber auch international. Gibt es da bestimmte Schwerpunkte der Onkologie oder vertrittst du, ich nenne mal die drei großen Organe, Niere, Blase, Prostata, alle im operativen Bereich? Wir haben ja jetzt gerade gehört, du hast 9 Jahre in Dresden operiert, eines der größten urologischen Kliniken in Deutschland. Hohes OP-Volumen, hohe Qualität, hohe Reputation. Wie wirst du das hier umsetzen? Gibt es da alle drei Organe oder gibt es eines, das besonders im Fokus steht?
Wir haben ja in der Urologie die sogenannten Big Five, das kann man jetzt mit dem Augenzwinkern vielleicht
Ja.
sagen, nachdem zwei von den fünfen etwas kleiner sind. Also das sind natürlich die großen Entitäten Prostatakarzinom, Nierenzellkrebs und Urothelkarzinom, also von den ableitenden Harnwegen und der Blase. Und dann gibt es noch die etwas zahlenmäßig kleineren, aber nichtsdestoweniger trotzdem sehr wichtigen Erkrankungen der Keimzelltumoren, also des
Hodentumoren,
Hodenkrebses und des Peniskarzinoms.
ja.
Peniskrebs ist extrem selten, aber muss deswegen besonders auch in Zentren behandelt werden. Da haben wir auch schon zur deutschen Versorgungssituation gearbeitet und wissen deswegen, dass da Bedarf ist, das weiter zu entwickeln. Bei den drei großen Entitäten würde ich jetzt gar keine so sehr herausheben. Klar, Prostatakarzinom macht wissenschaftlich und klinisch wahrscheinlich 30 bis 40% von unserem Fach aus. Das ist natürlich der Schwerpunkt schlechthin. Der hat hier eine ganz, ganz große Tradition, auch in der Forschungsaufstellung, sowohl grundlagenwissenschaftlich als auch in der Nachwuchsgruppe von der Frau Görz mit KI und Früherkennung. Also das ist ein ganz, ganz elementarer Schwerpunkt, aber nichtsdestotrotz, du kennst es ja aus dem Nierenzentrum und dem Nierentumorzentrum, wo ich bei der Gründung auch mit arbeiten durfte damals, dass Nierenkrebs sehr häufig ist und vor allem in unserer Kooperation auch häufig früh erkannt wird und dann gut behandelbar ist. Und auch wenn der Roboter überwiegend die erste Indikation bei der Prostata hat, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Patienten mit Nierentumoren fast noch mehr davon profitieren, weil der Zugang sehr viel angenehmer ist als der konventionelle Flankenschnitt. Und da habe ich auch in den letzten 2, 3 Jahren nochmal deutlich draufgelegt, also auch komplexere Tumore auch robotisch zu operieren, zu versuchen, entweder gar nicht zu klemmen oder wirklich sehr, sehr kurz zu klemmen, um den Ischämieschaden für die Niere klein zu halten. Also das ist sicher auch klinisch ein ganz wichtiger Schwerpunkt. Und der Blasenkrebs und das Urothelkarzinom des oberen Harntraktes ist zahlenmäßig in Deutschland auch stark am Steigen, weil wir insgesamt ja älter werden. Klassischerweise mit dem Rauchen assoziierte Tumorerkrankung, also die Anzahl der Blasenentfernungen in Deutschland ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Und gleichzeitig ist es ein sehr, ja, auch für Patienten gefährlicher Eingriff mit einer Sterblichkeit um den Eingriff herum in der Größenordnung zwischen 5 und 10%, je nachdem, welche Patientengruppe man sich anschaut. Und da sind wir im Augenblick auch mit unserer Forschungsgruppe dran, Prähabilitation zu machen, also Patienten aktiv auf einen belastenden Eingriff vorzubereiten. Und insofern ist es sowohl operativ als auch von der Versorgungsstruktur, ein Eingriff und eine Entität, die extrem wichtig ist. Und unabhängig davon oder zusätzlich kommt auch noch dazu, dass sich in fast allen drei Entitäten, also Niere nicht so stark, aber Prostata und Urothel sich auch bei der induktiven Systemtherapie viel tut. Also, dass wir Patienten in Krankheitsstadien, die man früher nicht sinnvoll behandeln konnte, durch wirksame Medikamentenbehandlung so vorbereiten kann, dass auch eine Operation sinnvoll ist und
Das
gut
ist
machbar
total
ist.
spannend. Gerade noch mal zur Niere und zum Nierenkrebs. Da ist natürlich die organerhaltende Operation. Und Professor Huber sagte gerade auch nicht zu klemmen. Das bedeutet, die Niere nicht von der Blutversorgung zu unterbrechen, weil man natürlich an einem sehr blutreichen Organ operiert. Ein ganz, ganz wichtiger Fortschritt, denn die Nierenfunktion selber ist neben der onkologischen, also der Krebsprognose, extrem wichtig für das Langzeitüberleben. Also wenn man die Niere entfernt, dann verliert man natürlich Nierenmasse, verliert Nierenfunktion und das wirkt sich langfristig auf zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System durchaus negativ aus. Und das sind natürlich solche operativen Ansätze, die dann hier in vollem Umfang auch angeboten werden und auch sehr, sehr gut schon an der Orts, also Marburg, Dresden und so weiter, operativ durchgeführt wurden, von ganz großer Wichtigkeit. Also das ist etwas, was uns Nephrologen natürlich sehr am Herz liegt, auch unseren zuweisenden Kollegen, dass wir eben Nierenfunktion erhalten wollen und nur den Krebs behandeln, aber nicht eine gesunde oder eine restgesunde Niere in Anführungszeichen hier entfernen müssen oder die eben entfernt wird. Die Urologie hat aber auch noch ganz große Eingriffe. Wie sieht es denn so mit wirklich fortgeschrittenen Tumoren aus, wo man jetzt keine adjuvante Therapie vielleicht machen kann? Also ich denke zum Beispiel mal jetzt an den Kava-Zapfen, wenn auch solche Dinge. Also Kava-Zapfen bedeutet, dass sozusagen der Tumor in das venöse Gefäßsystem des Bauchs eingewachsen ist. Würdest du auch solche Behandlungen durchführen?
Ist tatsächlich so einer, wenn man das so formulieren darf, einer meiner Hobbys, solche anspruchsvollen und schwierigen Eingriffe zu machen. Also Kava-Zapfen sind insgesamt relativ selten in Deutschland. Das sind so zwischen 300 und 400 Eingriffe im Jahr in ganz Deutschland. Und wir hatten in Dresden eine Frequenz so zwischen 10 und 15 pro Jahr, wo man dann auch wirklich das den jüngeren Kollegen beibringen kann und wo ich das ja auch dann entsprechend lernen konnte. Und haben jetzt in Marburg auch in den letzten Jahren entsprechend mit der Qualifikation auch die Patienten behandeln dürfen. Das ist operativ einerseits sehr, sehr anspruchsvoll. Andererseits ist es für den Patienten auch extrem wichtig. Häufig große Nierentumore, die entsprechend auch natürlich den Kreislauf und den Stoffwechsel mit beeinflussen, entfernen zu können. Und diesen Tumorzapfen, das ist ja so ein Charakteristikum von Nierenkrebs, dass er in der Vene entlang wächst und dann bis ins rechte Herz auch wachsen kann, diesen Tumorzapfen zu entfernen, insbesondere dann, wenn noch keine Streuung vorliegt. Du hattest vorhin gesagt, dass eine Systembehandlung da vielleicht gar keinen Sinn macht. Es gibt tatsächlich ganz vielversprechende Serien mittlerweile von Kombinationssystembehandlungen, wo man auch in einzelnen Fällen auch eine Verringerung dieses Kava-Zapfens
Damit die
erreichen kann.
Operation nicht so groß wird dann.
Ganz genau, es ist dann sicherer durchführbar ist. Wir hatten von einem Jahr etwa einen Patienten, der einfach zu dem Zeitpunkt der Diagnosestellung nicht operabel war. Und wir konnten dann nach 5 bis 6 Monaten Systembehandlung, konnten wir einen deutlich kleiner gewordenen Kava-Zapfen und die Niere entfernen, als es ihm auch wieder besser ging. Also das ist tatsächlich das, was ich unglaublich spannend finde, nicht in heroischen Eingriffen nicht operable Tumore rauszustemmen, sondern wenn das möglich ist und wenn wir die Instrumente an der Hand haben, tatsächlich die Tumormasse vielleicht im Vorhinein schon etwas zu reduzieren, um dann schonender und sicherer für den Patienten operieren zu können.
Ja, also finde ich total wichtig, ist natürlich auch total wichtig, mit den niedergelassenen Kollegen aus der Urologie zu kooperieren, weil dort natürlich auch die Patienten zusammenkommen, sozusagen. Die laufen dort auf und müssen versorgt werden. Ich glaube, auch das ist etwas, was du zukünftig noch mal intensiver ausbauen willst. Ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere urologische Kollege uns auch zuhören wird, beziehungsweise sich dieses Video auch mal anschauen wird. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du dann zukünftig vielleicht auch mal in einer Fortbildung mit uns zusammen wir gezielt auch hier unsere Kolleginnen und Kollegen ansprechen, weil wir natürlich eine maximale und optimale Versorgung unserer Patienten gewährleisten wollen. Ich denke, das ist auch durchaus in deinem Sinne. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen.
Absolut. Ich kenne ja zum Glück noch eine ganze Reihe Kolleginnen und Kollegen aus meiner
Genau.
damaligen Zeit. Und wir freuen uns gegenseitig, glaube ich, dass man wieder zusammenarbeiten kann, näher zusammenrutscht. Aber auch die Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt noch nicht näher kenne, würde ich natürlich in den ersten Monaten besuchen fahren und entsprechend auch mich vorstellen und über unser Behandlungsangebot informieren und die Kanäle in die Klinik rein erklären und noch weiter öffnen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass die Uniklinik nicht so als Monolith dasteht, wo man nicht genau weiß, wie man rankommt, sondern dass klar ist, wie erreiche ich die und die Fachabteilung oder wie bekommt mein Patient geholfen? Das ist ja
Ja,
letztlich das, was
genau.
wir für unsere Patienten wollen. Und da wollen wir die etablierten Kanäle natürlich offen halten, aber vielleicht auch noch neue dazu nehmen. Also Sprichwort digitale Zuweisung möglicherweise über Online-Formulare. Das finde ich eine extrem große Bereicherung, wenn man nicht für jeden Patienten anrufen muss, sondern auch vielleicht einfach mal die Unterlagen datensicher schicken kann und sagen
Ja.
kann, bitte meldet euch beim Patienten mit dem OP-Termin. Und das
Absolut, ja.
möchte ich gerne die nächsten Monate auch auf
Ja.
den Weg bringen.
Stichwort Forschung. Was ist da dein Schwerpunkt und wie passt es auch in die Klinikstruktur dann rein, die du dir vorstellst?
Also mein Forschungsschwerpunkt
Ja.
ist die Versorgungsforschung. Das ist meistens ein Begriff, der so ein bisschen öd klingt und mit dem keiner was so richtig anfangen kann. Aber eigentlich ist es aus meiner Sicht fast das Spannendste, weil es beschäftigt sich damit, was wir im Alltag tun, was wir vielleicht nicht so gut machen, was man besser machen kann und vielleicht auch Ideen zu erproben, um zu testen, ob diese Idee, die man hat, auch die Versorgung verbessert. Und insofern habe ich hier in Heidelberg, ich habe es eingangs gesagt, ganz intuitiv angefangen, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Also wie erleben Patienten OP-Aufklärung? Wie kann man eine OP-Aufklärung für Patienten leichter begreifbar machen? Wie wirkt sich diese Intervention auf das Arzt-Patienten-Gespräch und auf den Kontakt mit den Angehörigen aus? Und das sind Themen, die ich in den letzten 15 Jahren eigentlich relativ konsequent weiterverfolgt habe. Einerseits diesen Blick auch von der Patientenseite her, also wie kann man Medizin gut machen, dass es für den Patienten aus Patientensicht gut ankommt. Und auf der anderen Seite habe ich mich auch relativ viel jetzt beschäftigt mit der Beschreibung unserer Versorgung, natürlich überwiegend der urologischen Versorgung in Deutschland, herauszufinden, wie zum Beispiel die Häufigkeit einer Operation sich in Zentren auf Endpunkte auswirkt, wie das Versterben im Krankenhaus, auf Bluttransfusionshäufigkeit etc. Und da sieht man ganz klare Zusammenhänge, die man auch wieder zurück in die Politik spiegeln muss, dass man eben sieht, wenn ein Zentrum eine hohe Expertise zum Beispiel bei Zystektomien hat, also bei der Blasenentfernung, bei Blasenkrebs, dann sterben dort einfach weniger Patienten. Und aus einem anderen Bereich kann man ganz gut transferieren, dass die gar nicht so sehr deswegen nicht sterben, weil man sie am Anfang vielleicht noch besser operiert, sondern eher deswegen, weil das gesamte Behandlungsteam die Erfahrung hat und auch mit Komplikationen, die halt unweigerlich eintreten können, viel besser umgehen kann. Also das Komplikationsmanagement ist in so einem Verbund, wie wir ihn hier haben, mit verschiedenen Fachabteilungen und enger Zusammenarbeit viel leichter möglich, als wenn man halt in einem peripheren Krankenhaus ist mit einer kleineren Expertise.
Absolut. Also ich glaube auch dieser Ansatz, die Patientensicht zu sehen, gerade in so Themen wie Prostatektomie, Zystektomie, die natürlich auch sehr stark in das Wohlbefinden, in das Alltagsleben auch natürlich auch ein Stück weit in das Selbstwertgefühl eingreifen, die sind, glaube ich, extrem wichtig. Und neben der molekularen Medizin, die natürlich auch wichtig ist, die uns viele Fortschritte gebracht hat, ist es natürlich, glaube ich, von ganz zentraler Bedeutung auch die, ja, dieses, wie geht's dem Patienten später? Was hätte er wirklich gewollt? Und was kann man daraus lernen? Und wie kann man zukünftig auch hier besser werden? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch, der in den letzten Jahren mehr in den Vordergrund tritt und der, glaube ich, auch langfristig Behandlungsprognosen verbessert. Also mir hat es sehr gut gefallen, diese Prärehabilitation, den Begriff, der ist uns noch gar nicht so geläufig, dass man sich also fit macht für eine Operation, was eigentlich ziemlich logisch ist, weil je fitter man in eine Operation geht, umso eher, umso besser übersteht man die natürlich auch. Und wir sehen das natürlich in vielen anderen Krebserkrankungen, anderen Herzerkrankungen, Patienten, die operiert werden müssen. Je besser der Ausgangszustand ist, das wissen die Anästhesisten ja schon lange, umso besser ist dann natürlich auch später die Überlebenschance und auch, sag mal, die Chance, sich später wieder voll zu rehabilitieren und wieder am Leben teilzunehmen. Also das ist, finde ich, ein sehr, sehr interessanter und innovativer Aspekt auch.
Ich glaube, der entscheidende Clou, du hast jetzt überwiegend auf die körperlichen Sachen
Ja.
abgehoben, aber sich aktiv beteiligen zu können in der
Ja.
eigenen Behandlung macht da oben was. Und
Ja.
ich glaube, wenn man aktiv teilnimmt am Behandlungsgeschehen und selber beiträgt dafür, dass es gut wird, ist man auch viel aktiver in der Rolle und kann, glaube ich, allein dadurch, dass man schon mit einem anderen Mindset rangeht, bessere Ergebnisse erreichen. Und was ich gerne noch ergänzen
Ja,
wollte,
gerne.
entschuldige, dass ich dir
Nein, nein,
das noch ergänze,
absolut.
aber
Ja.
das macht auch, glaube ich, die tolle Passung der Berufung, weil hier ist ja das Labor von Professor Dünsing super gut aufgestellt. Die machen tolle Grundlagenwissenschaft auf
Genau.
einem extrem hohen
Ja.
Niveau. Und ich kenne ihn schon seit seiner, als er sich quasi selber vorgestellt hat, als die Stelle damals ausgeschrieben hat. Wir kennen uns lange, arbeiten vertrauensvoll zusammen. Und das ist, glaube ich, die optimale Passung, dass man einen starken Partner hat, der Grundlagenwissenschaft macht, einen starken Partner, der klinische Forschung und Versorgungsforschung macht. Und das ist eigentlich unser langfristiges Ziel, diese Brücke hinzubekommen, nicht nur uns menschlich gut zu verstehen, sondern auch Projekte zu schneidern, wo
Synergien zu
Versorgungs,
schaffen.
wie bitte?
Synergien zu schaffen.
Synergien und Versorgungsforschung und Grundlagenforschung irgendwie
Ja.
zusammenzubringen. Also die Erkenntnisse von dem einen für das andere nutzbar zu machen oder Versorgungsforschung zu nutzen als Rekrutierungsinstrument für Grundlagenwissenschaft. Also da bin ich gespannt, was dabei
Sehr
rauskommt.
schön, super. Jetzt kommen wir nochmal zum Anfang zurück. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was über deine Person sagen. Du bist ja Doppeldoktor und da fragt sich natürlich jeder, wieso haben wir jetzt einen Urologen, der zweimal promoviert ist, Professor sowieso. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu deinem persönlichen Werdegang sagen, wenn du möchtest. Einfach, dass man dich noch ein bisschen auch persönlicher kennenlernt.
Ja, da muss ich hier mal eine Geschichte aus meinem PJ denken, wo ein Kollege zu der doppelpromovierten Kollegin gesagt hat, ob der Drucker gestottert hätte, als das Namensschild rausgekommen wäre. Nee, tatsächlich war es so, dass München ja ein schöner Ort ist, um zu studieren und da gibt es ja auch mehrere Universitäten und ich hatte im dritten Semester Medizin so eine Phase, wo mir Multiple Choice und dieses Bulimie-Lernen irgendwie so ein bisschen den Spaß verleidet haben und hab dann gedacht, ich muss mal ein paar Vorlesungen in Philosophie mir anhören. Das hat mir in der Schulzeit schon Spaß gemacht. Ich habe auch tatsächlich einen Vater, der zwar auch Internist ist, aber immer schon sich mit Religion, Philosophie beschäftigt hat und das dann so ein bisschen auch mitbekommen offensichtlich. Und habe dann parallel angefangen, Philosophie zu studieren in einer jesuitischen Hochschule, die staatlich anerkannt ist. Habe da auch einen Naturphilosophen kennengelernt, bei dem ich dann später promoviert habe, und habe mich letztlich mit den ethischen Fragen am Lebensanfang damals beschäftigt. Also Embryonenschutz war so Inhalt meiner philosophischen Doktorarbeit. Und ich bin diesem Fach oder diesem Anteil in meinem Leben extrem dankbar dafür, dass es mir beigebracht hat, bestimmte Fragen zu stellen, die ich sonst wahrscheinlich nicht gestellt hätte oder mich nicht zu stellen getraut hätte. Das, was ich dann in der Medizin als Wissenschaftler angefangen habe, waren ja keine Mainstream-Fragestellungen oder nichts, was man irgendwo in eine Arbeitsgruppe kommen konnte und das entsprechend beigebracht bekam, sondern das waren eigentlich Fragen aus dem Alltag, die ich versucht habe, mit der Methodik, die ich so konnte, zu bearbeiten, mit einem Psychoonkologen hier aus Heidelberg, mit dem ich auch immer noch gern zusammenarbeite. Und diese Kreativität, diese Fragen zu stellen und diese wissenschaftliche Richtung einzuschlagen, hätte ich, glaube ich, ohne diesen Anteil nicht hinbekommen.
Okay, aber da schließt sich so ein bisschen der Kreis wieder, dass man auf der einen Seite natürlich die Chirurgie hat, die urologische Chirurgie, die molekulare Medizin, aber auch den menschlichen Teil, aber auch was dahinter steckt, eben nicht übersieht, sondern zusammenführt und integriert. Sehr ungewöhnliche Karriere und sicherlich für die Entwicklung hier der Urologie oder überhaupt der operativen Medizin, glaube ich, sehr hilfreich und sehr gut. Da sind wir dir sehr dankbar, dass du dieses Wissen sozusagen mit auch jetzt in diese Stelle mit hineinbringst, in diese neue Stelle bzw. Neuanfang der Urologie hier in Heidelberg. Du bist aus Bayern, ist das richtig?
Stimmt, genau.
Okay. Aber hast kein Heimweh, du bleibst gerne bei uns.
Ich bleib bei euch, genau.
Okay, super, prima. Ja, möchtest du noch etwas an unsere Zuhörer sagen? Ich bin mit meinen Fragen durch.
Ja, also ich bedanke mich erstmal für die Gelegenheit, für das schöne
Klar.
Gespräch mit dir. Hat mir viel Spaß gemacht. An die Kolleginnen und Kollegen, an die Patientinnen und Patienten oder wer auch immer interessiert zuschaut. Ich freue mich sehr, wenn wir ins Gespräch kommen. Ich habe hier schon ein tolles Team, das ich übernehmen darf. Ich bringe noch tolle Leute mit und wir haben alle Freude und Spaß am Weiterentwickeln der Urologie in Heidelberg. Wir sind alle Teamplayer. Wir wollen gerne miteinander die bestmögliche Behandlung für unsere Patienten erreichen und scheuen Sie nicht zurück, jederzeit sich zu melden auf einem der Kanäle auf der Homepage. Wir werden uns möglichst schnell melden und freuen uns auf die Zusammenarbeit hier in der Region. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Johannes. Und ich darf jetzt schon mal ankündigen, wir werden im Laufe des ersten halben Jahres auch, also 2025, eine gemeinsame Fortbildung machen. Termin wird dann auf unserer Website und auf der Website der Urologie dann rechtzeitig bekannt gegeben, wo wir dann auch nochmal Themen aus dem Bereich der Urologie, aus der Schnittmenge Urologie, Nephrologie und vielleicht ein kleines bisschen noch aus der Nephrologie eben präsentieren. Wichtig ist uns aber, dass wir die Schnittmenge und auch die Leistungsfähigkeit der Urologie dann entsprechend darstellen. An der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für das Interesse an alle Patienten, alle Patienten, an alle Kolleginnen und Kollegen. Nutzen Sie die Kommunikation mit uns. Wir geben uns die allergrößte Mühe, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und natürlich möglichst gut und optimal Ihre Patientinnen und Patienten auch zu versorgen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute für 2025. Ich glaube, ich darf das auch in deinem Namen sagen.
Sehr gerne.
Und freuen uns natürlich auf die gemeinsame Zusammenarbeit und dürfen uns hiermit verabschieden. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, wir wollen ja gemeinsame Fortbildungen auch machen, beziehungsweise die Urologie wird nächstes Jahr da sicherlich in die Offensive gehen mit Fortbildungen. Gibt es denn schon Pläne dazu?
Ja, ganz, ganz genau. Der Professor Michel war so freundlich, hat schon seine Ortskundigkeit genutzt und eine gemeinsame Fortbildung mit mir gemeinsam ins Leben gerufen. Der erste Termin ist am 5. Februar im Grenzhof in Heidelberg und das Programm lässt viel erwarten. Wir haben drei Ordinarien zu Gast, den Herrn Kratzke aus Freiburg, den Herrn Zauer aus Tübingen und Herrn Bohlenz aus Ulm. Alle drei werden Übersichtsvorträge zu den wichtigsten uro-onkologischen Entitäten bringen, also das perfekte Update direkt am Jahresanfang in einer schönen Umgebung. Also ich denke, da sind alle Urologinnen und Urologen und sicher auch der ein oder andere Nephrologe oder Nephrologin
Sehr
herzlich
gerne.
willkommen.
Super, vielen Dank.